Hallo und herzlich willkommen zu Kulturwandle dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper, dies ist die zweite Staffel und hier geht es einzig und allein um eins, um Female Leadership. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Jemand, der oder die, besser gesagt, in der Technologiebranche sehr intensiv gewesen ist, was mich natürlich immer freut als ITler und Technologen, Ute Böhringer-May. Hallo Ute, ich grüße dich.
Hallo Markus.
Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Sehr gerne. Und ja, ich bin ganz, ganz gespannt. Wir werden natürlich heute über dich sprechen, über dein Leben, aber wir sprechen auch über ja, verschiedene Themen, wie man Frauen mehr in Führungspositionen bringen kann und was auch vielleicht ganz konkret getan werden kann auf Unternehmensseite, aber auch gesellschaftlich getan werden muss. Bevor wir das tun, wollte ich dich aber zunächst mal kurz vorstellen. Die Ute hat zunächst tatsächlich eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und 5 Jahre bei der Sparkasse gearbeitet. Dann ein Diplom in internationaler Betriebswirtschaft in Aalen gemacht. Später auch ein Executive MBA in Stuttgart und Mailand, auch wieder international. Und dann 14 Jahre lang in Summe beim internationalen Technologiekonzern mit deutschen Wurzeln, Voith, mitgemacht und hat dort auch Karriere gemacht. Ist dann 3,5 Jahre bei ARRI gewesen, die unter anderem führende Systeme für die digitale Filmtechnik herstellen. Und seit 3 Jahren selbstständig als Business Coach und Management Consulting, hat neben vielen internen Weiterbildungen jetzt auch die Zertifizierung zum Business Coach, eine zweite schon, gerade fertiggestellt und engagiert sich auch ehrenamtlich als Mentorin und unter anderem bei FIDA Frauen in die Aufsichtsräte. Ja, das ist ja eine ganze Latte von Dingen, die du so machst, Ute. Was ist das, was am nachhaltigsten dein Leben verändert hat? Was würdest du sagen?
Gar nicht so einfach, da ein Thema herauszugreifen. Sicher maßgeblich beeinflusst für meine berufliche Entwicklung, wenn man so sagen möchte, Karriere, war definitiv die Entscheidung, nach meiner 5-jährigen Tätigkeit auf der Sparkasse nochmal zurück auf die Schulbank zu gehen, über einen zweiten Bildungsweg zu studieren, internationale Betriebswirtschaft, du hast es gesagt, und auch während meinem Studium längere Zeit in England und auch in den USA zu arbeiten. Das hat mich sehr geprägt, nicht nur als Person in meiner Persönlichkeit und Entwicklung, sondern eben auch mit Blick auf meine spätere Berufstätigkeit. Deshalb würde ich sagen, ja, es war definitiv das Studium.
Ah, sehr, sehr schön. Darauf werden wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Zunächst starten wir aber immer mit einer Rubrik zum Warmwerden. 3 Fragen zum Warmwerden heißt das. Bist du bereit?
Ja, da bin ich jetzt gespannt.
Ist nichts Schlimmes. Die erste Frage ist, an wie vielen Tagen letzte Woche hast du über das Thema Female Leadership gesprochen?
Sicherlich an 2 bis 3.
Irgendwas, was dir noch in Erinnerung ist?
Ja, wir hatten ein vieler Arbeitskreistreffen und da war natürlich das Thema mehr Frauen in die Aufsichtsräte und Frauen in Führung ein ganz stark diskutiertes Thema.
Wir werden, glaube ich, später auch noch inhaltlich etwas tiefer auf solche Themen eingehen. Sehr schön. Aber zunächst die zweite Frage. Worüber konntest du die letzte Woche herzlich lachen?
Über meinen Neffen, das war tatsächlich gestern. Wir hatten ein großes, schönes Familientreffen und der hat mich stark zum Lachen gebracht.
Was hat er gemacht?
Er hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Spiele gespielt und ja, es war einfach toll. Er ist 7 Jahre alt und das war begeisternd.
Ein tolles Alter, ne? Macht richtig Spaß.
Ja, super.
Sehr schön. Und wen wünschst du dir zu dieser Folge in den ZuhörerInnenkreis?
Alle interessierten Menschen. Also ich möchte da niemand ausschließen. Ich glaube, Podcasts, ich höre sehr viele Podcasts. Ich finde auch deinen ganz toll. Du machst es sehr einfühlsam und ich bin auch gerne deshalb Gast bei dir. Ich glaube, Podcasts sind bereichernd und eine schöne Möglichkeit, sich Wissen anzueignen oder einfach auch von Erfahrungen von anderen Menschen zu profitieren.
Ja, dann nochmal ein herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen.
Wunderbar.
Genau. Und jetzt kommt als letztes zum Warmwerden die tiefenpsychologische Schublade.
Oh Gott.
Wenn du den schon kennst, dann weißt du, was jetzt passiert. Ich lese dir jeweils 2 Begriffe vor und würde dich bitten, ganz spontan mir den zu nennen, den du präferierst.
Jawohl.
Okay. Als Heißgetränk lieber Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
In die Berge.
Als Haustier lieber Katze oder Hund?
Hund.
die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming?
Lieber aus dem Streaming.
Und später leben lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Auf dem Land.
Okay.
Ich bin ein Dorfkind.
Ein Dorfkind. Ja, ein Dorf. Und jetzt, das ist schon fast auch die Überleitung zu deiner ersten Station. Ich wollte fast sagen, als Dorfkind, wenn man sich für Finanzen interessiert, macht man eine Lehre bei der Sparkasse zur Bankkauffrau.
Nee, das Anfang der 90er war
ist,
das.
Oder?
So. Also ich bin ja schon ein bisschen fortgeschritten jugendlich. Das war Anfang der 90er ein sehr respektabler Beruf. Und ich schätze auch heute noch tatsächlich die deutsche Bankenmannschaft sehr. Mhm.
Und war das jetzt so, tatsächlich, wie ich es jetzt so ein bisschen kolportiert habe, naja, das machte man damals halt so und dann hast du es auch gemacht? Oder hast du da wirklich auch viel Spaß an der Finanzbranche gehabt?
Also finanzielle Unabhängigkeit fand ich immer ein super spannendes Thema und deshalb hat mich auch die Finanzen haben mich interessiert und ich hatte auch immer so einen Hang ins Kaufmännische, daher war die Grundausbildung sehr wertvoll und hat mich auch sicherlich mitgeprägt.
Und jetzt hast du ja eben gesagt, eine der wesentlichen Momente oder Phasen deines Lebens, die dich geprägt haben, war dann auch die Entscheidung, dieses internationale Managementstudium zu machen. Wie ist das gekommen?
Ich bin auf dem Land aufgewachsen, Schwäbische Alb, damals natürlich limitierter Blick in die Welt. Es gab noch kein Internet, das kann man sich ja heute so nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ich wurde definitiv beeinflusst von amerikanischen Serien, die auch im Fernsehen kamen. Und ich hatte immer so den Wunsch, mal in Amerika zu leben und zu arbeiten. Und ich habe gedacht, wie kann ich diesen Wunsch realisieren? Und lösungsorientiert, wie ich denke, war dann so die Idee, ich könnte ein Studium machen mit internationalem Anteil und über Auslandspraktika dann diesen Wunsch mir realisieren. Das war eigentlich so ganz pragmatisch.
Mhm. Und wie haben deine KollegInnen bei der Sparkasse darauf reagiert?
Ich glaube, damals hat so die Hälfte vom Ausbildungslehrjahr so was Neues gemacht, sich weiterentwickelt, ein Studium gemacht. Deshalb war das nicht so außergewöhnlich. Also, dass man sich weiterentwickelt, eben intern oder extern, war relativ normal und ich habe mich halt für das externe Studium, weil ich diese internationale Komponente toll fand, entschieden. Mhm.
Ja, schön. Und dann hast du ja auch studiert und auch dann Executive MBA gemacht und bist dann aber in einem Technologiekonzern gelandet, was ja jetzt erstmal für eine Frau nicht so die ganze, vor allem wenn du aus der Sparkasse kommst oder aus einem Finanzinstitut kommst, nicht der völlig natürliche nächste Schritt ist. Wie ist es dazu gekommen?
Ich war einfach schon früh an Branchenwechsel interessiert, könnte ich jetzt sagen. Nein, also im Studium hatte ich Auslandspraktika gemacht, eben in England und USA und war da im Einkauf und war im Marketing. Und das Marketing fand ich sehr interessant und wollte mich in den Bereich Marketing geben. Und dann hatte ich halt überlegt, so Finanzwesen, Marketing oder Industrie. Und Industrie hat mich mehr angesprochen. Das war eigentlich so der Wechsel. Und die Zielsetzung war einfach, irgendwo eine interessante Stelle im Marketing zu finden. Und dass es dann ein Technologiekonzern wurde, war tatsächlich eher Zufall. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung. Ich hätte auch im Konsum, in der Konsumgüterindustrie landen können. Das war einfach ein tolles Jobangebot mit einer Möglichkeit, ins Marketing einzusteigen. Ich habe lange in der Marktforschung da gearbeitet und habe mich einfach mit den Marketing-Themen beschäftigt. Und das war ein toller Einstieg. Mhm.
Jetzt sind ingenieursgetriebene Firmen ja häufig eher, sagen wir mal, ein bisschen Männer dominiert. Hattest du auch bei Voigt den Eindruck, dass das so ist? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Es war natürlich gänzlich anders dort.
Logisch. Sonst hättest du den Job ja auch nicht angenommen.
Nein, also war natürlich sehr, sehr männlich geprägt, ist es so. Es ist Technologie. Technische Unternehmen, natürlich viele technisch kompetente Männer, die gut ausgebildet sind, viele mit ingenieurswissenschaftlichem Hintergrund, Naturwissenschaften. Und deshalb war natürlich von Beginn an der Anteil von Männern, vor allem auch in Führungspositionen, deutlich überwiegend. Also als ich damals begonnen habe, gab es eine Frau, die in einer Führungsposition war. Und das war im Bereich damals Unternehmenskommunikation. Und ansonsten waren alles Männer in Führungspositionen.
Mhm. Und hast du das irgendwie als schwierig wahrgenommen?
Es hat mich tatsächlich überrascht, weil ich aus England, dort habe ich ein halbes Jahr gearbeitet, auch in einem Unternehmen mit einem technischen Produkt und dann eben bei Mercedes in den USA. Und dort habe ich wesentlich mehr Frauen in verantwortlichen Positionen gesehen und auch viele Frauen, die Kinder hatten und Familie und Beruf gut vereinbart haben. Und nach dieser Erfahrung in England und USA war ich bei Freud am Anfang schon etwas irritiert, weil ich dachte, warum ist es eigentlich in Deutschland so, dass hier so wenige Frauen in Führungspositionen sind?
Und hast du dir irgendeine Antwort gefunden?
Da denke ich bis heute drüber nach. Es ist sicherlich, hat was mit der Kultur zu tun, mit dem, wie wir sozialisiert sind, wie auch schon stellenweise konservativ Deutschland immer noch ist. Auch mit Blick auf das Familienbild. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es nicht genügend kompetente Frauen gibt.
Ich meine, du hast ja letztendlich 14 Jahre da auch Karriere gemacht, trotz, in Anführungszeichen, trotz einer sehr starken männerdominierten Kultur. Wie bist du aber damit zurechtgekommen?
Also ich arbeite super gerne mit Männern zusammen. Ne? Ich bin auch mit einem Mann verheiratet, sehr glücklich, seit über 30 Jahren zusammen. Ich schätze Männer. Aber es war schon als Frau und vor allem dann auch, als ich so die erste Führungsposition übernommen habe und dann auch, sag ich mal, zu mehr Sichtbarkeit im Unternehmen gekommen bin, nicht immer so einfach. Es gab Männer, die das nicht so toll fanden, dass da jetzt auf einmal Frauen in Führungspositionen sind. Und da habe ich dann gemerkt, es ist für eine Frau anstrengender, man muss mehr Einsatz leisten. Und ich hatte auch den Eindruck, man kriegt nicht so viel Anerkennung oder man muss zuerst beweisen, dass man etwas kann, bevor man dann den nächsten Schritt machen darf. Es reicht nicht zu sagen, ich bin klug, ich bin kompetent, ich möchte, sondern man muss immer in Vorleistung gehen, um dann die Chance zu erhalten, befördert zu werden. Ich hatte Glück und Pech bei Freud. Ich hatte sehr, sehr gute Vorgesetzte, die mich auch wahnsinnig gefördert haben und auch befördert haben, was auch wichtig ist. Und teilweise auch sehr schwierige Vorgesetzte. Und es ist eben so wie im Leben eine Mischung aus Höhen und Tiefen und man lernt immer. Und in Summe bin ich super dankbar für die Entwicklung und die Schritte, die ich dort machen konnte. Ich habe da wahnsinnig viel fürs Leben gelernt, konnte auch einen tollen Beitrag leisten. Habe auch für das Unternehmen sehr gut gearbeitet und da auch zum Erfolg beigetragen.
Mhm. Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du dich gefragt hast, warum tue ich mir das eigentlich alles an hier?
Nicht nur einmal, um ehrlich zu sein. Ja. Also es gab schon, also ich habe ja schon gesagt, ich bin mit meinem Mann sehr lange zusammen und die familiäre Stütze und auch die Stütze, sage ich mal, psychologisch und mental von meiner Familie, von meinen Eltern und Geschwistern, das war immer sehr, sehr wichtig. Wenn es im Job nicht so gut läuft, dann braucht man irgendwas anderes, was einem Stabilität gibt. Mhm. Und das war bei mir immer die Familie. Also ohne diese Unterstützung hätte ich das nicht mental auch gut hingekriegt. Ich bin Gott sei Dank nie krank geworden und habe da andere Fälle gesehen. Und das ist wirklich wahnsinnig wertvoll. Das schätze ich sehr.
Mhm. Ja, das ist immer sehr, sehr gut, so eine Stütze zu haben. Und natürlich ist es dann auch so, wenn du so eine Situation überstehst, bist du tendenziell auch ein bisschen stärker als vorher. Ist denn noch so eine Situation in Erinnerung, wo du sagst, das war echt schwierig für mich, aber ich bin gestärkt hervorgegangen am Ende?
Ja, also es gab viele, also vielleicht eher eine etwas witzigere Anekdote, um nicht zu ernst zu werden. Als ich meinen ersten Firmenwagen gekriegt habe im Vertrieb damals, also ich habe auch eine Zeit lang im technischen Vertrieb gearbeitet, da wollte mein Vorgesetzter mir einen Golf als Firmenwagen geben und nichts gegen VW und Golf, aber alle meine männlichen Kollegen hatten eben BMW, Mercedes, also größere Autos. Und ich habe dann gesagt, das kann ich so nicht akzeptieren. Es gibt eine Firmenrichtlinie und warum sollte ich jetzt als Frau, nur weil ich eine Frau bin, hier ein anderes Auto bekommen? Ja, und das waren schon so Themen, also das war jetzt nicht so das Ganze, ich habe ihm das allgemeine Gleichstellungsgesetz auf den Schreibtisch gelegt und habe gesagt, ich gehe davon aus, dass ich dasselbe Auto bestellen darf, habe ich dann auch gekriegt. Aber es waren halt schon die Sachen, wo ich denke, warum muss man als Frau dafür kämpfen? Ja, also warum habe ich nicht von Anfang an die gleichen Bedingungen wie die Männer?
Jetzt ist natürlich die Frage, die auf der Zunge brennt, was war denn der Erklärungsversuch deines Chefs damals?
Ja, also das Auto war noch im Fuhrpark und stand zur Verfügung.
Ah, okay.
Und er hat schon noch einen Satz gesagt, der mich wirklich stark beeinflusst. Er hat gesagt, das ist ja schon so ein Zeichen, wenn du auch so ein Auto kriegst, so nach außen. So quasi, wenn du jetzt als Frau, die erste Frau hier in diesem Firmenwagen kriegst, dann kommen wahrscheinlich noch die anderen und wollen auch einen. Ja? Und das damals bin ich mir dann auch so in meiner Vorbildrolle klarer geworden und habe auch gedacht, umso mehr muss ich darauf bestehen, dasselbe Auto zu kriegen. Und es ist wichtig, dass die anderen Frauen im Unternehmen sehen, es gibt auch eine Frau, die einen Firmenwagen hat.
Und dann hast du also das ordentliche, was hast du denn für ein Auto genommen?
Ich habe dann mit Absicht, ganz ehrlich, eine hohe Motorisierung genommen. Ne?
Ja. Und seitdem bist du umgestiegen auf Bahn wieder oder bist du immer noch hochmotorisiert unterwegs?
Also ich fahre tatsächlich, um ehrlich zu sein, gerne Auto und auch zügig, wenn die Autobahn frei ist, fahre aber auch zunehmend mit der Bahn. Also ich versuche immer so, mich da flexibel zu sein und offen zu sein und auch offen für neue Themen zu sein und habe auch das 9-Euro-Ticket getestet, weil ich das wirklich wollte.
Mhm. Und jetzt bist du mit einem Benziner, Diesel oder Elektro unterwegs?
Wir haben beides in der Familie.
Beides von den drei Sachen?
Nein, also wir haben Diesel und Benziner. Ja, Elektro noch nicht, aber wenn das nächste Auto, wo er fahren wird, ist ein Elektro.
Ah, sehr schön. Es macht übrigens auch Spaß. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist nicht nur gut für die Umwelt. Du hast dann 14 Jahre lang ja sehr lange bei Voith gearbeitet und ja auch Karriere gemacht. Dann aber nochmal einen Wechsel in ein anderes Technologieunternehmen machen wollen. Warum?
Nochmal was anderes sehen, eine neue Branche kennenlernen, sich woanders auch zu beweisen. Das war auch nochmal eine Erweiterung meiner Aufgaben in Bereichen, die mich interessiert haben. Also Marketing und Unternehmenskommunikation gesamthaft für Arri weltweit zu führen. Das hat mich einfach angesprochen. Und ich fand auch die Idee nicht schlecht, mal nochmal ordentlich mich zu verändern, nochmal in einer größeren Stadt zu arbeiten. Ich habe in München gearbeitet, was tatsächlich aus privaten Gründen dann nicht so einfach war, weil wir eine Wochenendehe geführt haben. Aber jobtechnisch und auch für die Persönlichkeit hat es mich nochmal deutlich weitergebracht.
Diese Branche, die machen die Kameras, mit denen die Hollywood-Studios arbeiten etc. Ist ein Technologieunternehmen, was für so eine Glamour-Branche wie die Filmindustrie in Amerika, Hollywood, arbeitet? Ist das da irgendwie ein andere Art von Arbeiten?
Also du hast es ja schon gesagt, Arri ist ein Technologieunternehmen, digitale Filmtechnik, Kameras, Lichttechnik auch, und die hatten auch einen kreativen Anteil mit sehr vielen Menschen, die eben sich mit Visualisierung und anderen Themen beschäftigt haben. Es ist das halt nicht das Klassische, was man sich jetzt vorstellt, wenn man an Filmindustrie und Glamour denkt. Ja.
Okay, also das Leben dort oder das Arbeiten dort ist auch ganz normal.
Ja, also man hat natürlich die Gelegenheit, in die Filmindustrie hineinzuschauen, aber es ist auch eine Branche, wo man sehr hart arbeiten muss, wo die Leute flächendeckend gar nicht gut verdienen. Das sind sehr wenige, die sehr gut davon leben können. Und ich habe immer einen großen Respekt vor allen Leuten, die in der Filmwirtschaft arbeiten, weil das sehr viele Menschen mit einer extrem hohen Leidenschaft für das Produkt ist. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass auch die ganzen Bedingungen, die Produktionsbedingungen, alles besser werden. Das könnte durchaus. Und was mir auch aufgefallen ist, so als Branchenfremder neu in so eine Branche reinzukommen, ich habe viel Wissen auch übertragen können und auch neu anwenden können und habe Sachen gesehen, die Leute, die lange in der Filmwirtschaft sind, nicht sehen. Und da habe ich mir gewünscht, dass die Durchlässigkeit von Branchen einfach stärker gegeben ist. Also ich konnte aus allen Branchen, wo ich gearbeitet habe, ob das Finanzen waren, ob das Technologie, Maschinenbau war oder eben die Filmtechnik, immer wieder neue Impulse und Themen mit einbringen in meine Arbeit. Und diese Durchlässigkeit, dass man sich öffnet für Menschen außerhalb der Branchen, das ist was, wo ich mir für Deutschland wahnsinnig wünschen würde, dass es besser möglich ist.
Jetzt nochmal eine Frage, die ich zu deinem Lebenslauf habe. Dann bist du, hast dich selbstständig gemacht als Business Coach und Management Consultant und auch zertifiziert zum Business Coach. Was für Coaching Services oder welche Arten von Coachings nimmst du an? Was machst du da gerade?
Ich orientiere mich ganz stark an Kundenwünschen. Also ich glaube, das zieht sich auch so wie ein roter Faden. Das habe ich auf der Sparkasse vielleicht gelernt, so diese wirkliche Kundenorientierung. Was möchte der Kunde, der Klient, die Klientin? Was ist denen wichtig und was ist die beste Lösung für die jeweiligen Leute? Also ich bin da relativ offen. Meine Kernzielgruppe sind Führungskräfte. Natürlich viele Leute aus Industrieunternehmen, weil ich da auch selber eine große Erfahrung habe. Wobei das als Coach gar nicht so wichtig ist, dass man die Branche durchdringt. Ja, manchmal. Also es gibt auch sehr, sehr gute Coaches, die nicht aus einer Branche kommen, die trotzdem die richtigen Fragen stellen. Also es geht ja immer auch darum, zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen und sich auf den jeweiligen Klient oder die Klientin einzulassen.
Jetzt gibt es ja manchmal so diese Unterscheidung zwischen dem, was der Klient möchte und dem, was er eigentlich braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass du manchmal in so einer Zwickmühle sitzt. Einerseits sagt der Klient, so das darüber will ich mit dir sprechen. Und du merkst aber, eigentlich ist das gar nicht ihr oder sein Problem, sondern eigentlich müsste es ganz anders hingehen. Gibt es solche Situationen? Was machst du dann?
Es gibt sie tatsächlich und es gibt ja auch immer ein Vorgespräch, was kostenfrei ist, und dann grenzt man schon ein Thema ein und versucht schon herauszufinden, an welchem Thema eigentlich die Kundin oder der Kunde arbeiten möchte. Und dann ist es schon auch so, dass ich frage, was möchten Sie? Möchten Sie ein Coaching oder möchten Sie ein Coaching auch mit Beratungsanteilen? Und bei manch ganz wenigen Fällen ist es manchmal dann auch so, dass es eher ein Sparring ist und Beratung und weniger Coaching. Also es kommt tatsächlich auf den Fall an und ich bin da ganz offen. Und dann muss man eben sagen, jetzt habe ich den Beraterhut auf oder jetzt habe ich den Coaching-Hut auf.
Und gab es mal eine Situation, wo du auch ein Coaching abgebrochen hast, weil du gesagt hast, das lohnt sich nicht, da kommen wir nicht weiter?
Ich habe tatsächlich nie eins abgebrochen, aber ich hatte schon Kunden, die eben neben dieser beruflichen Perspektive auch noch Zusatzunterstützung benötigt haben. Wenn es zum Beispiel um extreme Schlafprobleme oder andere Sachen geht, und dann habe ich schon auch, und da muss man auch ganz klar differenzieren, was man kann und wo eben der Bereich ist, wo man auch als Coach nicht mehr weiterhelfen kann. Und dann habe ich auch schon ganz klar gesagt, das erfordert jetzt auch eine ärztliche Intervention, und ich würde empfehlen, da auch eben einen Arzt oder einen Psychotherapeuten nochmal aufzusuchen, um diese andere Thematik zu bearbeiten. Da bin ich eben als Coachin weder ausgebildet, noch ist es auch der Bereich, den ich gut abdecken kann. Und ich möchte auch die Verantwortung nicht. Da muss man sich ganz klar differenzieren.
Ja, klar. Wo holst du dir eigentlich als Coachin dein Coaching?
Ich habe eine ganz tolle Supervisionsgruppe mit erfahrenen Coaches, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Und ich selber gehe auch zu einer Coachin.
Schön.
Das ist ganz wichtig. Also, ja. Es ist wichtig für die Psychohygiene. Und mein Mann ist natürlich auch immer ein guter Ansprechpartner. Manchmal, wenn ich einen harten Tag habe, dann darf er zuhören abends.
Und verständnisvoll nicken an den richtigen Stellen.
Genau. Das ist das Geheimnis einer guten Ehe.
Ja, genau. Weil man schweigen muss.
Genau.
Sehr schön. Ja, wir haben uns ein Thema jetzt auch vorgenommen inhaltlicher Art. Das haben wir genannt Beyond Frauenquote, Führung, Vielfalt und Innovation. Und Beyond Frauenquote suggeriert natürlich etwas. Erstmal, es geht um weibliches Führungspersonal an den Stellschrauben oder an den Stellen, wo Entscheidungen und wichtige Dinge in der Gesellschaft, im Unternehmen passieren. Und fangen wir doch mal erstmal mit der Frauenquote an. Was hältst du von der Frauenquote? Segen oder Fluch?
Segen gezwungenermaßen. Und zwar nicht, dass ich die Frauenquote wahnsinnig toll als Instrument finde, aber sie bringt die richtigen Ergebnisse. Leider, und das ist wirklich, ich bedauere das wirklich zutiefst, dass diese freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft nicht gewirkt hat und keine Ergebnisse gebracht hat. Ich hätte mir gewünscht, dass es keine Quote braucht, aber und ich selber habe nie von der Quote profitiert. Ich habe meinen Weg bis zur Vice President ohne Quote geschafft. Aber ich habe vorhin ja schon skizziert, es war nicht immer einfach und bedarf auch der Chefs, die einen unterstützen oder der Chefinnen. Und das, was ich gesehen habe, auch im Kolleginnenkreis oder auch in der Familie oder bei Freundinnen, es ist schon so, dass es für Frauen einfach schwieriger ist, in Führungspositionen zu kommen und auch dieselben Chancen zu erhalten. Und nachdem die Freiwilligkeit nicht funktioniert hat, ist eben die Quote jetzt das Mittel für die Veränderung.
Jetzt ist natürlich sowas wie eine Freiwilligkeit hat immer so einen gewissen Reiz einerseits, weil wenn sie funktioniert, ist es ja super. Dann hat man eben einen Wandel auch hervorgerufen, der dann auch wahrscheinlich sehr nachhaltig ist. Wenn sie nicht funktioniert, und das haben wir ja auch an verschiedenen Stellen gesehen in den letzten Jahren, dann zeigt das aber auch nochmal, dass vielleicht die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft noch nicht ganz so weit sind. Was ist da in Deutschland so besonders, dass wir vielleicht immer noch die althergebrachten Rollenmodelle so hochschätzen, so wertschätzen, dass uns nicht gelingt, sowas wie eine Frauenquote als ganz natürliches Element unserer Wirtschaft, unseres Wirtschaftens anzusehen?
Sehr gute Frage. Wahrscheinlich auch nicht ganz unkomplex in der Beantwortung.
Natürlich, wie immer.
hat sicherlich wieder mit der Sozialisierung zu tun, mit gewohnten, gelebten Mustern. Du hast vorhin das klassische Denken von vielen Ingenieuren skizziert, die sehr stolz und auch sehr kompetent sind in ihrer Entwicklung, aber manchmal nicht so offen sind für Neuerungen oder neue Themen, also außerhalb dem technischen Innovationsthema. Ich glaube, man muss manchmal einfach den Gegenbeweis antreten, dass es sehr gut funktioniert. Und dann ist eben, wenn es freiwillig nicht klappt, die Quote tatsächlich das Mittel für die Veränderung. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn wir 30% flächendeckend zum Beispiel in Führungspositionen mit Frauen haben, dass sich dann auch so eine natürliche Entwicklung einstellen wird, dass man nicht mehr über Quoten und Quotenfrauen spricht, sondern dass es dann einfach stückweise immer normaler wird, dass Frauen auch wichtige Führungspositionen einnehmen. So wie ich das schon im Jahr, wann war ich in England? 99 habe ich in England gearbeitet und im Jahr 2000, 2001 in den USA. Und wie gesagt, damals war ich Lichtjahre von den Themen Frauen in Führung und Frauenquote entfernt, weil das für mich als junge Studentin damals was total Natürliches war, in England und in den USA eben diese vielen Frauen in Führung zu sehen und durchaus auch in technischen Positionen.
Und es ist ja auch so, wenn so die ersten Frauen dann an ihre Position oder in ihre Positionen kommen, kann man ja nicht davon ausgehen, dass am nächsten Tag die Unternehmenskultur eine andere ist und plötzlich sehr viel mehr Offenheit dort herrscht. Also man braucht einfach auch die Zeit, bis das wirkt, ja, bis man feststellt, erste Feststellung, so schlimm sind sie gar nicht. Zweite Feststellung, hey, es ist sogar eigentlich ganz cool und wir als Team werden ja viel vielschichtiger, viel weitblickender, strategischer, innovativer durch neue Perspektiven von Frauen, aber fairerweise auch von anderen, sag mal, kulturell anders vorgebildeten Menschen, wie diversen Menschen.
Absolut. Vielfalt in seiner gesamten
also,
Summe.
Vielfalt ist immer ein gutes Thema. Und das ist aber der Punkt, den ich jetzt hier auch machen wollte. Frauenquote ja, aber im Grunde muss man sich auch wirklich hart vornehmen, sagen wir vom Aufsichtsrat über den Vorstand bis hin zu allen Führungskräften auch, ganz offen zu sein und sagen, wir benutzen das jetzt mal wirklich ganz offen als neues, vielleicht als Experiment, aber auf jeden Fall als neuen Impuls, um anders mal über Dinge nachzudenken, obwohl wir erfolgreich sind, ja, oder vielleicht sogar, weil wir erfolgreich sind, haben wir die Chance, jetzt nochmal neue Perspektiven mit reinzubringen und sind dann vielleicht sogar noch erfolgreicher.
Ich stimme dir zu. Und Kultur muss sich mitentwickeln, weil sonst wird diese Einzelkämpferin, die es dann oft in diesen Führungsetagen gibt, nicht langfristig erfolgreich sein. Und zwar nicht, weil sie fachlich nicht kompetent oder menschlich nicht eine tolle Persönlichkeit ist, sondern weil sie am System scheitert. Und deshalb ist diese Systemänderung im Prinzip relevant. Und ich bin auch deshalb eine Unterstützerin, zum Beispiel von FIDA oder eben auch als Mentorin aktiv, weil ich glaube, dass Frauen auch also gemischte Netzwerke brauchen, aber auch untereinander eben sich unterstützen müssen und sich fördern müssen. Und ich gebe mein Wissen an jüngere Leute weiter und ich erfahre auch von älteren Frauen Unterstützung. Das heißt, man braucht ein Netzwerk, man braucht jemand, der einen unterstützt, damit diese Weiterentwicklung auch möglich ist.
Mhm. Und dass man sozusagen Frau in diesem Fall auch authentisch bleiben kann. Ja, so ein bisschen den Eindruck, früher gab es ja auch durchaus mal Frauen in Führungspositionen, aber die fühlten sich eher an wie Männer in Frauenkörpern.
Ja, das ist irgendwie. Ja, ich glaube, man musste sich bis zu einem gewissen Grad anpassen. Also meine ersten Jahre bei Freud, ich habe immer schwarze oder blaue Anzüge und weiße T-Shirts getragen. Mhm. Also und zwar nicht, weil ich komplett gänzlich nicht an Mode interessiert bin, sondern ich wollte nicht auffallen. Ich wusste, als Frau falle ich sowieso schon auf. Also ich wollte nicht ergänzend nochmal auffallen. Und ich dachte, mit einem Anzug sehe ich auch gleich per se schon mal kompetenter aus. Also das war tatsächlich auch so eine Art, ich würde jetzt nicht sagen Verkleidung, aber es war, man hat sich eingefügt, weil man eben nicht noch zusätzlich zu dem, dass man schon eine Frau ist und vielleicht lange Haare hat, noch ergänzend auffallen möchte. Mhm. Und das hat sich ja Gott sei Dank auch geändert. Und heute darf man ja auch als Frau sich als Frau kleiden, ohne dass man eben schief angeguckt wird.
Aber jetzt nochmal, was sind denn so die langfristigen Entwicklungslinien, die wir in Deutschland brauchen? Außer dem Punkt vielleicht eine Frauenquote. Aber das wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein, oder?
Nein, wie du schon sagst, Kulturwandel ist extrem und der Kulturwandel in einem Unternehmen fängt immer mit dem C-Level an. Also eigentlich schon über den Aufsichtsrat. Mhm. Der Aufsichtsrat ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, wie die Vorstandsgremien besetzt werden. Und im Prinzip die Unternehmenskultur wird tagtäglich im Unternehmen vorgelebt von der Unternehmensspitze. Das sind die Vorstandsmitglieder, das sind die Führungskräfte in der ersten und zweiten Ebene unterhalb vom Vorstand. Und das ist maßgeblich, dass sich eine Unternehmenskultur entwickelt und auch trägt. Natürlich haben die Mitarbeiter auch, also bottom-up, top-down, natürlich haben die Mitarbeiter auch Impact und die Möglichkeit, das Unternehmen mitzugestalten. Und das sollte auch immer ein integrativer Prozess sein. Aber wenn die Unternehmensspitze nicht davon überzeugt ist, dass mehr Vielfalt dem Unternehmen gut tut und auch mehr Frauen in Führung dem Unternehmen gut tut, wird sich die Unternehmenskultur nicht ändern. Mhm. Also ich hatte kürzlich die Gelegenheit, Martina Köderitz zu interviewen im Rahmen einer FIDA-Veranstaltung mit der Firma. Und sie hat gesagt, bei IBM gab es schon Anfang der 2000er Jahre keine Besetzungslisten für Führungskräfte, wo nicht Frauen drauf standen. Ja? Mhm. Das heißt, und auch sie, als sie dann in der Geschäftsführung war und verantwortlich, hat da Wert drauf gelegt. Das heißt, es fängt immer mit der Unternehmensspitze an.
Und wenn du dir anschaust, wo wir heute stehen, da gibt es ja noch einige auch Aufsichtsräte, die jetzt nicht so ohne weiteres auf eine auf eine Frauenquote Wert legen. Wie sollen wir da rankommen, ja, wenn nicht mal der Aufsichtsrat und dann wahrscheinlich auch nicht der Vorstand und auch möglicherweise viele andere Unternehmen nicht wirklich in diese Richtung gehen? Was muss da passieren?
Also ich bin schon auch in Zahl von Fakten und von Daten. Deshalb, was mir gefällt an FIDA, zum Beispiel mehr Frauen in die Aufsichtsräte, ist auch der Women on Board Index, der eben mit Zahlen und Fakten arbeitet und schön belegt, wie sich die Prozentzahlen entwickeln und was da noch auch an Verbesserungspotenzial mit Blick auf mehr Frauen in Führung nötig ist. Das eine sind die Zahlen, die Fakten. Es ist schwierig, einen Zusammenhang tatsächlich zu belegen mit Blick auf Innovationskraft und Vielfalt. Ich glaube, die Studien, die es dazu gibt, sind umstritten. Ich kann das nicht wirklich abschließend beurteilen. In Summe glaube ich schon, und das sehe ich auch in meiner Tätigkeit als Business-Coachin, dass Perspektivenvielfalt dazu beiträgt, dass wir unternehmerisch in Summe in Deutschland erfolgreicher sind. Das heißt, also ich erkenne das ja auch bei meinen Klienten, wenn die versuchen, in verschiedenen Perspektiven zu denken und ich ihnen als Coachin auch diese Denkansätze vermittle und gebe, das bringt sie weiter in ihrer eigenen Entwicklung, in ihrem eigenen Denkkonstrukt und so ist es auch in den Unternehmen. Also wenn zum Beispiel, bleiben wir bei der Automobilindustrie, die für Deutschland sehr wichtig ist. Wenn wir da an Fahrzeuge denken, ich meine, die Konsumenten sind Männer und Frauen. Aber die Entwicklung wird maßgeblich von Männern geleitet. Mhm. Wie viele Männer können sich tatsächlich da reinversetzen, was es für Frauen bedeutet? Ich meine, ich bin da jetzt nicht die Standardfrau mit 1,80 Meter. Aber wenn, ich weiß gar nicht, was die Durchschnittsgröße ist, aber wenn Frauen im Durchschnitt 1,70 Meter in Deutschland zum Beispiel sind und auch gewichtlich in einer anderen Klasse wie Männer im Durchschnitt sind, was es für Frauen bedeutet, in einem Automobil zu sitzen oder eben gut an alle Geräte im Auto ranzukommen, ans Lenkrad oder andere Sachen. Das heißt, Perspektivenvielfalt und sich reinversetzen zu können in andere Denkmuster, das halte ich für absolut gewinnbringend. Und
die Unternehmenskultur, wie oft passiert dir das so beim Coaching, dass du sagst, eigentlich ist die Person, die ich hier coache, super geeignet, um Sachen voranzubringen, aber die Unternehmenskultur steht so dagegen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, da was zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das pauschal zu beantworten ist schwierig. Es gibt Einzelfälle, wo eine Klientin oder ein Klient tatsächlich schon nach einem längeren Prozess des Coachings für sich entschieden hat. Und das ist immer die Entscheidung der Kundin, zum Beispiel einen Unternehmenswechsel anzustreben. Das kann passieren. Das ist nicht oft der Fall, aber das kann tatsächlich passieren, dass jemand mit einer Zielsetzung ins Coaching kommt und unbedingt an einer Verbesserung arbeiten möchte und dann aber nach einigen Sessions zu dieser Erkenntnis kommt, dass diese ganzen Wünsche sich in diesem Unternehmensumfeld nicht realisieren lassen. Mhm. Ja, es hat auch was mit Selbstschutz dann
zu
tun.
Ja, natürlich.
Der Körper reagiert. Manchmal ist auch die externe Umgebung besser. Also es gibt Menschen, die passen in manche Kulturen nicht so gut und dann ist es auch wirklich besser, sich eine andere Kultur zu suchen.
Aber jetzt wollen wir natürlich nicht alle, die gerade so ein bisschen das Gefühl haben, festzustecken, dazu motivieren, sofort ihren Job zu wechseln, sondern vielleicht.
Nein, auf keinen Fall. Ich habe ja auch gesagt, das sind ja die Ausnahmen.
Eine Sache, die mir jetzt einfällt, es gibt ja in ganz vielen Unternehmen jetzt inzwischen ein Compliance Board oder eine Abteilung, wo man auch anonym mal Dinge, die vielleicht legal an der grenzwertig oder sogar über Grenzen schon hinausgegangen sind, reporten kann. Das wäre doch auch mal spannend, darüber nachzudenken, ob man so eine Art Unternehmenskultur Compliance oder also Unternehmenskultur Beauftragten hätte, wo man sagen könnte, hier ist die Unternehmenskultur so toxisch, dass wir ganz viele tolle Talente verlieren oder gute Ideen verlieren oder ähnliches. Und dann könnte man sich ja vorstellen, dass da auch eine gewisse Untersuchung in Gang gesetzt werden muss, wo man sich dann auch mal mit diesem Thema Unternehmenskultur als Vorstand etwas intensiver auseinandersetzen muss.
Ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert durch die Öffentlichkeit. Also wenn du dran denkst, was gibt's für Tools, also in Deutschland zum Beispiel Kununu oder dann auch Glass Ceiling im internationalen Bereich, das sind ja schon Plattformen, wo man heute als Unternehmen deutlich stärker in der Bewertung ist, ähnlich wie bei kommerziellen Plattformen, wo sich Kunden eben beschweren oder auch positiv äußern. Das heißt, diese Sichtbarkeit der Themen, die nicht gut laufen, die sind eigentlich schon gegeben. Dann gibt es 360-Grad-Feedbacks und andere Tools und Instrumente, die Unternehmen anwenden. Die Frage für mich ist immer, inwieweit werden diese Erkenntnisse und Ergebnisse tatsächlich ernsthaft ausgewertet und inwieweit wird dann auch unternehmerisch eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel eine toxische Person zu entfernen aus einem Unternehmen oder aus einer Abteilung, weil eben so viele Menschen unter dieser Person leiden oder eben dann auch sich entschließen, das Unternehmen zu verlassen. Und da darf dann eben auch eine fachliche Kompetenz nicht ausschlaggebend sein. Und oft ist es, glaube ich, schon noch so, dass man sagt, die oder der Person, die Person ist so toll in der fachlichen Komponente, dass wir jetzt, sage ich mal, auf den Ingenieur oder die Person dort nicht verzichten können. Und das führt dann nicht zu einer Verbesserung der Unternehmenskultur. Also die Frage ist immer so, also wie viele Studien braucht man noch, um zu beweisen, dass Feedback gut ist? Da sind wir bei der klassischen Frage. Und ich glaube, dasselbe gilt für die Unternehmenskultur.
Ja.
Und also man braucht Menschen, die entscheiden und die sagen, okay, ich nehme das zur Kenntnis und ich will was verbessern.
Ja, ich bin auch bei dir. Diese Bewertungsplattformen sind natürlich hilfreich, vor allem wenn man in eine Firma hineingeht. Dann kann man nämlich vorher einmal schauen, wie es da wahrscheinlich zugehen wird. Aber ich habe auch den Eindruck, dass tatsächlich innerhalb der Firmen dieses Thema Unternehmenskultur noch irgendwie unterverstanden ist. Und es gibt in der Regel entweder gar keinen, der sich dafür wirklich verantwortlich fühlt. Eigentlich wäre es ja das Board, vielleicht sogar der Aufsichtsrat. Und da wird es aber gerne mal entweder gar nicht zugewiesen oder vielleicht so HR, so nach dem Motto, ja, Personal, hat was mit Menschen zu tun, also schieben wir mal dahin und die sollen sich mal drum kümmern. Haben natürlich keine Chance, weil, wie du sagst, die hauptsächlichen Impulse für Unternehmenskultur in der Regel vom Top-Management kommen und nicht von HR.
Sehe ich wie du. Also die Verantwortung für die Unternehmenskultur liegt in den Eigentümern oder in den Aufsichtsräten und in der Führungsspitze im C-Level. Und die müssen im Prinzip die Kultur vorleben und die Planken festmachen, sagen, in welchem Rahmen bewegen wir uns, was ist für uns wichtig, was sind unsere Werte. Und die dürfen nicht auf PowerPoint-Folien stehen, sondern müssen gelebt werden. Ne? Das ist essentiell.
Und was würdest du jetzt einem Coachee empfehlen, der oder die sagt, ich habe hier eine tolle Idee, aber irgendwie kommt das bei meiner Firma überhaupt nicht an, da interessiert sich keiner für Innovation. Gibt es da so einen Standardratschlag, den du Leuten geben kannst?
Nein, also es gibt auch keine Standardantworten da. Also es ist immer ein individueller Prozess und man lenkt dann über Fragen die Person auf neue Ideen, neue Denkmuster. Es ist ein längerer Prozess, da gibt es auch nicht die eine Wunderfrage, die da hilft, um weiterzukommen. Also Coaching ist ein seriöses Geschäft. Das, was man in der Presse im Moment liest, auch mit diesen Menschen, die sehr oberflächlich coachen und sehr, sehr teure Retreats irgendwo in Thailand anbieten, das hat überhaupt nichts mit dem klassischen Führungskräfte-Coaching und Business-Coaching, das seriös betrieben wird, zu tun. Leider wird der Begriff in diese Richtung negativ besetzt. Aber es ist wirklich, es ist ein sehr schöner, bereichernder, aber auch anstrengender Beruf und man braucht viele Kompetenzen als Coachin oder als Führungskräfte-Coachin im Besonderen, um Menschen eben wirklich unterstützen zu können.
Mhm. Jetzt vielleicht mal andersrum gefragt, Sie haben jetzt so ein bisschen Unternehmenskultur-Bashing betrieben, aber es gibt ja bestimmt auch Sachen, die du schätzt an der Unternehmenskultur in Deutschland. Was wäre das?
Ich glaube nicht, dass wir Bashing betrieben haben, sondern wir haben aufgezeigt, welche Verbesserungsmöglichkeiten im Unternehmenskulturkontext noch möglich sind. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen, sorry.
Aber echt. Also was würdest du denn auf jeden Fall, welche Stärken der deutschen Unternehmenskultur würdest du denn weiter nicht nur behalten, sondern auch stärken wollen?
Also wir haben schon eine hohe Leistungsorientierung in Deutschland, die würde ich mir auch erhalten wollen. Ich bin auch kein Fan von diesem, jetzt benutze ich mal dein Wort Bashing, von diesem Generationen-Bashing des Moments. In keine Richtung. Also weder, dass die Jüngeren die Älteren bashen, noch andersherum. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir, wenn wir generationenübergreifend zusammenarbeiten, uns gemeinsam voran entwickeln und da Win-Win-Situationen erzeugen können. Und das beinhaltet, dass man jüngere Menschen sehr ernst nimmt, auch mit ihren Ideen und ihren Wünschen. Und es bedeutet gleichermaßen, dass man ältere Menschen mit ihrer Erfahrung und ihrem Wert genauso schätzt. Ich finde es wirklich unsäglich, dass viele Headhunter, Menschen über 50 Jahre, also ich bin noch unter 50, aber dass viele Menschen über 50 überhaupt gar keine Chance mehr haben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Finde ich, also ich kenne da wirklich auch viele Frauen, muss ich sagen, die hochkompetent sind, die super noch in Unternehmenskontext arbeiten könnten, die da keine Chance mehr bekommen. Finde ich schwierig. Also dieses, dass man das Gesamtpotenzial einer Nation nutzt, und zwar einbindend über Altersgrenzen hinweg, und die Potenziale eben nicht nur bei jungen Talenten sieht, sondern in Summe, das finde ich ganz wichtig.
Ja, ich finde auch, dass das Thema Alter eine komische Rolle spielt in der deutschen Wirtschaft. Also man guckt ja häufig aufs Alter, wenn man so ein CV anguckt. Man guckt aufs Bild und dann guckt man vielleicht auch noch auf den Lebenslauf, aber man guckt auf Dinge, die eigentlich ja gar nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun haben. Und gerade wenn wir uns über Fachkräftemangel zum Beispiel beschweren, dann wundert's mich, dass man die Fachkräfte mit der meisten Erfahrung ja im Grunde abschreibt.
Ich stimme dir völlig zu. Sind sie nicht? Ja. Ganz viele Menschen sind total offen und natürlich auch durch ihre Kinder oder durch die Familie immer auch am Puls der Zeit und kriegen mit, was sind auch die Themen, die jüngere Leute begeistern. Und viele pflegen ja auch den Austausch über Altersgrenzen hinweg. Es ist, wie du vorhin gesagt hast, ein deutsches Phänomen, vielleicht auch ein europäisches oder vielleicht auch ein Phänomen, ich weiß nicht, in Österreich, Deutschland und Schweiz. Ich weiß nicht, ob das was mit der Sprache zu tun hat. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass wir da uns weiterentwickeln als Gesellschaft. Also, dass Menschen, die das wollen, auch locker bis 70 oder darüber hinaus arbeiten dürfen und dass man die Potenziale nutzt von allen Menschen. Weil ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen gerne arbeiten. Das ist nur ein Bruchteil der Menschen, die nicht gerne arbeiten. Und die meisten Menschen wollen beitragen und die möchten Anerkennung für das, was sie beitragen.
So, jetzt kommen wir mal zu den Führungskräften. Es ist ja auch gar nicht so einfach für Führungskräfte heutzutage. Ne? Früher war es so, als Unternehmung musstest du erfolgreich sein, deine Gewinne abliefern. Ja, alles andere waren mehr oder weniger Hygienefaktoren. Heute musst du mindestens mal auf die Gleichberechtigung sehr ordentlich sichtbar vorantreiben und auch noch nachhaltig sein und all diese Sachen über einen Hut bringen. Wird da nicht von unseren Führungskräften einfach auch ein bisschen zu viel verlangt?
Nein, es wird nicht zu viel verlangt.
Wieso?
Die Frage ist, wie jemand führt.
Ja.
Also wenn man sich natürlich als Führungskraft für unfehlbar hält und denkt, alles muss immer noch on top auf meine Schultern geladen werden, dann ist es zu viel. Mhm. Wenn man aber Führung als etwas versteht, was eine Dienstleistung ist, die Menschen ermutigt, befähigt und die Menschen auch einbindet und die auch vertrauensorientiert vonstatten geht, dann ist es nicht so, dass es zu viele Herausforderungen sind. Also es ist, glaube ich, die Art und Weise, wie jemand führt und auch sein eigenes oder ihr eigenes Führungsverständnis.
Was ist denn so ein optimales oder ein gutes Führungsverständnis für dich?
Also wichtig ist, dass man die Menschen wertschätzt, mit denen man arbeitet und dass man sie in ihren Stärken stärkt. Also es bringt tatsächlich nichts, wenn jemand in gewissen Bereichen nicht fähig ist, dass man versucht, das irgendwie zu reduzieren, sondern man muss Menschen darin bestärken, wo sie gut sind und dann auch die auf die richtigen Positionen setzen, lenken, wie auch immer. Gemeinsam im Prinzip die Vision, die Mission der Abteilung, des Bereichs, des Unternehmens entwickeln und nach vorne entwickeln. Man muss offen sein für die Ideen der Mitarbeiter. Man darf nicht denken, dass man als Führungskraft die einzige Person ist, die alles weiß. Und man sollte unterstützen. Also ich habe letztens ein Feedback gekriegt von einer ehemaligen Praktikantin, mit der ich vor über 15 Jahren zusammengearbeitet habe, dass die gesagt hat, ich finde es großartig, dass du heute Coachin bist. Du warst damals schon eine coachende Führungskraft. Ja? Also ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber sie hat eben damals schon das Gespür gehabt, dass ich ihr genau das gebe. Mhm. Also, dass ich sie lenke, leite und auch bestärke und sie auch machen lasse und eben nicht so eng kontrollierend bin, sondern eine Aufgabe abgebe und darauf auch vertraue, dass die Person das gut macht.
Mhm. Würdest du sagen, dass jede Führungskraft heutzutage eine fundierte Coaching-Ausbildung haben sollte?
Über die Frage habe ich nie nachgedacht. Coaching-Elemente in der Führung sind sicherlich sehr wertvoll. Ob es dafür eine komplette Coaching-Ausbildung benötigt, weiß ich nicht. Aber in Summe ist es hilfreich. Und wenn ich jetzt an die Coaching-Ausbildung, die ich jetzt eben als Ergänzung nochmal im Blick auf lösungsorientiertes Coaching gerade abgeschlossen habe, waren wir nur zwei Selbstständige in der Ausbildungsgruppe. Der Rest waren alles Angestellte, fast alle in einer Managementfunktion. Und die Hälfte ungefähr aus dem HR-Bereich, aber durchaus auch Menschen aus der Produktion oder aus anderen Bereichen. Das fand ich spannend. Mhm. Also offensichtlich gibt es da auch einen hohen Bedarf. Und die Leute finanzieren das selbst. Das ist nicht so, dass das Unternehmen das bezahlt, aber aus einem intrinsischen Interesse heraus, weil sie merken, als Führungskräfte möchten sie besser werden und sich weiterentwickeln.
Mhm. Ja, interessant. Auch der Hinweis, viele HR Menschen sind dabei. Da würde ich jetzt, erstens würde ich vermuten, dass die das sowieso schon viel gemacht haben in der Vergangenheit. Und zweitens könnte das jetzt natürlich auch wieder bedeuten, ach, da haben vielleicht nur ein Unternehmen das so ein bisschen in die HR-Richtung geschoben und sagt, ihr macht mal diese Coaching-Ausbildung und dann helft ihr all unseren Führungskräften besser zu werden. Reicht das?
Nein, das reicht natürlich nicht. Aber besonders in People, man sagt ja heute gar nicht mehr HR, man sagt ja People Management. Besonders in diesem Bereich ist es natürlich hilfreich, eine Coaching-Ausbildung ergänzend abgeschlossen zu haben. Also, weil oft hat ja auch, wie vielleicht auch eine Kommunikationsabteilung oder eben auch eine HR-Abteilung, die haben schon, die sind so Impulsgeber und die können schon maßgeblich für eine Veränderung der Unternehmenskultur beitragen, auch wenn sie jetzt nicht in der direkten Verantwortung dafür stehen sollten. Ja, aber die sind schon Treiber des Wandels und sehr oft ist dort eben das Projekt Kulturwandel auch angesiedelt, rein operativ, auch wenn es die Unternehmensspitze ausführt oder eben vorgibt. Deshalb schadet es sicherlich nicht.
Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass früher warst du so, dass du als bester Programmierer, IT-Leiter geworden bist oder als bester Buchhalter bist du dann CFO vielleicht irgendwann mal geworden. Wenn wir jetzt sagen, eigentlich ist das gar nicht so entscheidend, sondern du musst Menschenkenntnis haben, du musst Menschenführung gut können, du musst coachen können. Was machen wir mit all den guten Experten? Haben die gar keine Chance mehr auf Führungspositionen?
Die Frage ist ja immer, will ein Experte oder eine Expertin eine Führungsposition? Ich würde mal bezweifeln, dass alle die Menschen, die in Führungspositionen sind und aus einer Fachexpertenlaufbahn kommen, das auch immer freiwillig wollten. Also ich glaube, dass man manchmal die Menschen auch dahin gelenkt hat. Und warum nicht? Also ich bin großer Fan dieser Fachexpertenlaufbahn. Es gibt einfach Menschen, die haben hervorragendes Wissen, Naturwissenschaftler, Physiker, Ingenieure, die sind hervorragend in ihrem Fachbereich, in ihrer Ausbildung und können vielleicht auch mit kleineren Teams da an einem super Innovationsprojekt arbeiten. Die Frage ist immer, ob die diesen breiten Horizont haben, ob die das große Ganze sehen und ob sie da eben für diese Top-Führungspositionen auch wirklich die besten Kandidatinnen oder Kandidaten sind. Und also ich habe tiefen Respekt wirklich vor allen Ingenieuren. Ich habe so viel mit Ingenieuren in meinem Leben zusammengearbeitet oder auch in der Familie Naturwissenschaftler. Also ich habe wirklich hohen Respekt. Die Frage ist immer, tut man Menschen einen Gefallen, die vielleicht sehr gerne in ihrer Fachexpertise sich weiter entwickeln wollen würden. Und vielleicht ist es einfach nur ein Thema der Wertschätzung, der Bezahlung, dass man eben nicht nur in der Führungslaufbahn ein gutes Gehalt hat, sondern eben auch in der Fachexpertenlaufbahn ein hohes Gehalt hat. Also da muss man vielleicht auch weiterdenken. Und die Menschen, die dann, sage ich mal, die sehr kompetent sind, aber vielleicht breiter denken. Ich nehme jetzt einfach mal Wirtschaftswissenschaftler als Beispiel, weil ich auch selber eine bin. Also in die Breite denken, die unterschiedliche Fachbereiche abdecken können und auch vieles gesehen haben, dass die Menschen, die das dann auch wollen und die sehr menschenorientiert arbeiten, das auch dürfen.
Mhm. Ja, es ist heute häufig aber immer noch so natürlich, dass Führungskräfte oder eine Führungskraft zu sein, der Ausdruck der Wertschätzung vom Unternehmen ist. Und nicht notwendigerweise Experte zu sein. Selbst wenn die Experten zum Teil das Gleiche verdienen oder sogar mehr. Aber in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, waren da locker nochmal 3, 4, 5 Gehaltsklassen darüber, die allen ausschließlich Führungskräften vorbehalten waren.
Vielleicht muss man das System ändern.
Genau. Also ich glaube, an der Stelle müssten wir wirklich auch mal über die Wertschätzung, jetzt auch nicht nur die finanzielle Wertschätzung, sondern auch die ausgedrückte Wertschätzung, angefangen von den Schulterklappen, so blöde das ist, aber es ist in Deutschland so, über die Autos, wir haben drüber gesprochen, über die Firmenwagen, bis hin wirklich aber auch zu Share of Voice, ja, also wer wird gehört? Ja, hört man nur auf den Vorstand, weil das die Führungskräfte sind, oder gibt's vielleicht zum Vorstand auch noch ein Expertengremium, das ähnlich inhaltlich vielleicht sogar relevanter ist und sozusagen genauso wichtig ist für Entscheidungen, wohin sich eine Unternehmung entwickelt.
Absolut, bin ich voll bei dir. Also das sollte man eigentlich so gleichwertig etablieren. Und ich denke auch Menschen, die in die Sichtbarkeit gehen, ganz bewusst, weil sie ein Unternehmen vorantreiben wollen, weil sie auch mit ihrer Persönlichkeit für das Unternehmen werben, denen sollte man auch die Plattform geben. Menschen, die sich gar nicht wohlfühlen, die das gar nicht möchten. Also, und ich kenne einige Naturwissenschaftler, die sagen, um Gottes Willen, LinkedIn, lass mich in Ruhe damit. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Solche Menschen gibt es einfach und dann muss man das auch akzeptieren. Ja? Also jemanden dazu zwingen, in die Sichtbarkeit zu gehen, wo das nicht möchte, würde ich auch immer nur von abraten.
Mhm. Kommen wir nochmal zum Thema Frauen bzw. diverse Teams, gemischte Teams, Inklusion. Wenn du jetzt für FIDA arbeitest, wenn jetzt die gute Fee vorbeikommt und ihr hättet drei Wünsche frei, was würdet ihr euch wünschen?
Vielleicht, ich möchte da gar nicht für die Organisation sprechen, sondern vielleicht nur persönlich aus meiner Sicht. Also wenn die gute Fee vorbeikommen würde, würde ich mir tatsächlich Parität wünschen. Ne? Also 50-50 in Anführungspositionen in diesem Land, das wäre ein Traum, weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass Frauen genauso tolle Kompetenzen, andere vielleicht, haben wie Männer, aber in Summe dieses Land besser ist, wenn wir eben die Talente von allen Menschen nutzen.
Welche Talente schätzt du bei Frauen besonders, wenn ich da mal eingreifen darf?
Also schon auch dieses vielleicht stärker noch in Generationen zu denken. Mhm. Die Nachhaltigkeit stärker im Blick zu haben. Also eine lebenswerte Zukunft auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Und das spielt natürlich ganz stark in das Thema Nachhaltigkeit mit rein. Mhm. Und es ist schwierig. Es gibt natürlich Männer wie Frauen, die so und so sind, da zu sagen, das sind jetzt nur weibliche Skills, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Was würde mir noch einfallen? Vielleicht schon auch dieses Empathische, wobei ich nicht sage, dass Männer nicht empathisch sein können, aber dass sie vielleicht noch ein Stück empathischer sind. Mhm. Und auch das Thema Wertschätzung vielleicht nochmal anders leben.
Ah, okay, ja, interessant. Nein, und natürlich ist es nie schwarz-weiß und auch Männer können empathisch sein, wie du schon sagst, und innovativ.
Sind auch empathisch. Also sie können es genau. Nicht nur sein, sondern ich kenne auch viele empathische Männer.
Es gibt empathische Männer, ja, wunderbar. Wo? Nee, das ist das eine. Das andere ist jetzt natürlich Parität. Das ist jetzt dein erster Wunsch. Ich muss jetzt aber auch noch einmal wir kommen gleich auf den Wunsch Nummer 2 und 3. Noch mal einmal einhaken. Ich selbst bin ja auch in einer Führungsposition gewesen, wo ich eigentlich den Job hatte, 50% Frauen in die Abteilungsleiterpositionen jetzt zum Beispiel, Abteilungsleiterinnenpositionen zu setzen. Jetzt ist die Grundgesamtheit in der IT, lass mich nicht lügen, ich glaube 25% weiblich. Da ist es natürlich nicht ganz einfach und da komme ich jetzt auf dieses Thema Frauenquote von vorhin wieder zu sprechen, dann nicht möglicherweise in einen Duktus zu verfallen, naja, dann nehmen wir halt die ist zwar nicht so gut, aber irgendwie brauchen wir ja noch ein paar Frauen. Das darf ja eigentlich nicht passieren. Wie stellen wir sicher, dass auch gerade in technischen Berufen die Grundgesamtheit der Frauen halbwegs an diese Parität heranreicht?
Also das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geschieht. Das ist was, wo über einen längeren Zeitraum eine Entwicklung bedarf. Und vielleicht Wunsch 2, es fängt natürlich bei Bildung an, bei Ausbildung, aber vorher noch im Prinzip auch diese kleinkindliche frühe Betreuung und auch im Prinzip die Betreuung mit Blick auf Schule, Ganztagsschulen etc. Mhm. Und das ist für mich so ein Thema, das gehört gesamtgesellschaftlich gelöst und das ist ein Familienthema. Ja, was mir überhaupt nicht gefällt in der Diskussion, dass es immer in Richtung Frauen gelenkt wird. Im Prinzip ist es wirklich ein Thema der Familie. Also wie managt eine Familie Kinder und Jobs von beiden Eltern? Mhm. Und zwar, soweit es geht, gleichberechtigt. Und da sehe ich beide. Also ich sehe den Staat da in der Aufgabe, eben für Betreuungsmöglichkeiten zu sorgen, was auch im Ausland in vielen Ländern deutlich besser funktioniert wie in Deutschland. Und wir könnten dann lernen, also diese Blauphasen gibt es ja. Das heißt, diese Länder, die das hervorragend machen. Und das andere ist aber schon auch, dass Unternehmen, die sich beschweren über einen Fachkräftemangel oder nicht genügend gut ausgebildete Personen in dem und dem Bereich, dass sie auch über Betreuungsmöglichkeiten nachdenken und vielleicht auch private Initiative da mehr machen. Also es fängt in der Bildung an. Und dann ist es aber schon, wir müssen diese unbewussten Denkmuster auch loswerden. Also wir sind natürlich, wenn man an Ingenieurswissenschaften denkt man in Deutschland klassischerweise an den Mann. Ja, warum? Ja, also ich kenne auch Frauen, die Elektrotechnik studiert haben und einige, die berichten immer wieder, wie schwierig das auch im Studium teilweise ist, die gleiche Anerkennung von den oftmals auch männlichen Professoren zu kriegen. Mhm. Also auch im Studium fängt schon die Diskriminierung bis zum gewissen Grad an, dass man die Frauen nicht ernst nimmt, nicht gleichermaßen als kompetent einschätzt. Das heißt, wir müssen da gesamtheitlich tatsächlich als Gesellschaft an einem anderen Bild arbeiten.
Und in dem, hast du eben auch kurz angesprochen, in dem Feld der Kita-Betreuung zum Beispiel, einfach auch wertschätzen, dass die frühkindliche Ausbildung eben auch etwas sehr, sehr Wichtiges ist, vielleicht sogar mit das Wichtigste, was wir den Kindern mitgeben können. Und es ist immer noch so, dass die total schlecht bezahlt ist und dann wundern wir uns, dass es nicht genügend Kita-Plätze gibt, weil nun ja, die Ausbilderinnen
Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, auch sollten wir dringend dran arbeiten, weil sonst ändern sich auch viele andere Themen nicht.
Aber manchmal ist es ja auch so, dass tatsächlich Unternehmen da was bewirken können und du hast es eben angesprochen, auf freiwilliger Basis. Man kann ja diese Kitas auch in Unternehmensnetzwerken oder für große Unternehmen auch so erzeugen und erstellen, dass es tolle Horte sind und Orte sind, auch an denen Mädchen wie Jungs in allen Richtungen auch erzogen werden und Erzieherinnen genauso wie Erzieher, also auch da eine Parität idealerweise herrscht, sodass wirklich alle Impulse auch den jungen Kindern und heranwachsenden Teenagern dann auch zukommen können.
Absolut, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, wir haben so ein großes Potenzial auch in älteren Menschen, die sehr kompetent sind, die, sage ich mal, die nicht mehr berufstätig sind, aktiv, die sich da aus meiner Sicht auch ehrenamtlich viel stärker noch einbringen könnten. Also ich habe so einen Kollegen vor Augen, der ist bei Voith damals als Ingenieur ausgeschieden und hatte dann eben im Kindergarten so technische Experimente mit den Kindern gemacht, mit Mädchen und Jungs. Und die fanden das ganz toll und hat sie dann eben darüber an die Naturwissenschaften herangeführt. Also ich glaube, wir haben sehr viel Potenzial, das wir nutzen könnten.
Absolut. Das war jetzt dein zweiter Wunsch. Was wäre der dritte?
Dass wir unsere Demokratie erhalten. Ich meine, das ist jetzt ein großes Thema, aber mir macht die Entwicklung, die politische Entwicklung in diesem Land, die beschäftigt mich. Der Anteil von Parteien, die Demokratie nicht so hochhalten, aus meiner Sicht, das steigt und das macht mir Sorge. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch von vielen Unternehmen, dass sie sich stärker auch politisch äußern und auch stärker äußern als Teil der Gesellschaft und auch in ihrer Verantwortung für dieses Land.
Mhm. Ja, es ist ja häufig noch so ein bisschen das Credo, man hält sich raus aus der Politik. Ne? Also als Unternehmen, ja, man kann Lobbyismus betreiben, das ist aber was anderes. Aber so als Vorstand stellt man sich nicht hin und sagt zum Beispiel, ob einem eine gewisse demokratische Randpartei noch akzeptabel erscheint oder nicht.
Ja, the business of business ist nicht Business aus meiner Sicht. Dieser Satz ist abgedroschen und alt. Ich mag the business of business is business to society. Und das schließt ein, dass man sich äußert, dass man auch klare Kante zeigt mit Blick auf Ränder in dieser Gesellschaft, die nicht akzeptabel sind. Und man sollte das wirklich zur Kenntnis nehmen und dann auch, also ich bin eine Solopreneurin, habe kein eigenes Unternehmen, aber dass man da die unternehmerische Verantwortung auch eben erkennt und da auch die Stimme nutzt und sich da auch gesellschaftlich engagiert. Ich glaube, das ist neben dem Thema Vielfalt super wichtig, dass wir uns an unsere demokratischen Grundrechte erinnern und auch wertschätzen, was die uns ermöglichen.
Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, und das schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zur Unternehmenskultur, dass wenn es uns gelingt, mehr gemischte Teams aufzustellen, dass sich da auch mehr Fairness und wenn man so will, in den Teams schon eine gewisse Grunddemokratisierung auch einstellt, die dann wiederum auch dazu führt, dass diese demokratischen Grundwerte zurück wieder in die Familien kommen oder in den Privatbereich kommen und auch die Unternehmen sich aktiv dafür einsetzen, weil das eben schon die Basis all unseren Handelns ist, ne?
Absolut, das ist eine Wechselwirkung. Ich sehe das wie du. Wenn man auch anderen Kulturen offen gegenüber ist, diese Erfahrungen macht, dann entwickelt man ganz grundsätzlich ein anderes Verständnis für Demokratie und für internationale und interkulturelle Zusammenarbeit und ist auch offen für andere kulturelle Einflüsse und schätzt im Prinzip diese Werte deutlich nochmal besser. Deshalb haben Unternehmen definitiv einen Einfluss und auch eine Einflussmöglichkeit.
Mhm. Ja, vielen, vielen Dank für deine Meinung, deine guten Einsichten, deine Schilderung aus deiner eigenen Vergangenheit auch. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und ich hoffe, wir haben vielleicht ein paar Themen ansprechen können, auch ein paar Impulse geben können, die dem einen oder anderen neu waren und vielleicht zum Denken anregen. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Wir kommen jetzt langsam tatsächlich zum Schluss unseres Podcasts. Die Musik kommt herein. Geflogen so langsam und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Ute.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Es hat mir große Freude gemacht.
Die Freude war auf meiner Seite. Sag doch mal, aus diesem Podcast heraus, gibt es da irgendeinen Moment, wo du sagst, der ist dir jetzt noch besonders in Erinnerung?
Deine charmante Art der Gesprächsführung. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke
schön. Ich hab mich sehr wohl gefühlt und ich glaube, wir haben sehr viele wichtige Themen angesprochen. Und ja. Ich freue mich, wenn wir Denkimpulse setzen konnten.
Ja, das wollen wir mal hoffen. Und an alle ZuhörerInnen, bitte verteilt das Ganze weiter. Es ist ein wichtiges Thema, kommentiert es und lasst uns nicht still bleiben darüber, sondern mehr und mehr auch darüber sprechen, weil irgendwann allein drüber sprechen kann man auch was verändern. In dem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und vielen Dank nochmal, Ute. Macht's gut. Tschüss.
Vielen Dank, Markus. Tschüss.